Willkommen zum Tamawong-Podcast. Wir sind Andreas Kühne
und Felix Fechner.
Wir leiten die Tamawong-Schulen in Neustrelitz seit 1990
und in Rostock seit 2011. In unseren Schulen beschäftigen wir uns mit klassischem Kung-Fu als gesunde Lebensweise in der heutigen Zeit.
Dazu gehören chinesische Medizin, Selbstverteidigung, Qigong, Ernährungslehre, Heilkräuter, Meditation und Tuina.
In diesem Podcast möchten wir unsere Konzepte und Erfahrungen mit euch teilen
und euch hoffentlich inspirieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tamawong Podcast. Hallo Felix.
Hallo Andreas.
Was gibt's Neues bei dir?
Ich komme ja gerade aus dem Wochenende, wo das Jubiläum unserer Kampfkunstschule hier in Rostock ist. 15 Jahre haben wir gefeiert.
15 Jahre.
Es war ganz schön krass. Auch deine Drachenkrieger-Schriftrolle ist angekommen.
Ja, schön. Ja, 15 Jahre ist schon ganz schön lange, ne?
Ja, also es fühlt sich natürlich irgendwie so wie so eine organische Entwicklung an, aber das dann so zu erleben nochmal, wir haben so ein Fotobuch gemacht, das war richtig schön nochmal nach hinten zu gucken, alte Fotos zu sehen, ja, war irgendwie sehr schön. Wir haben da irgendwie viele Kleinigkeiten gehabt, die auch irgendwie neu sind. Also wir haben jetzt gerade eine Doku neu gedreht, die kommt jetzt kommende Woche raus.
Schön.
Mein Buch ist ja auch so fast fertig, ne? Da kommt jetzt die letzte Korrekturschleife und dann, also dieses Kinder- und Jugendbuch.
Ja, oh ja, spannend.
Ja, vielleicht kann ich da, oder nächstes Mal können wir mehr darüber erzählen oder mal kurz vorstellen. Noch ist ja, es ja nicht haptisch unbedingt. Da, aber bald. Mhm. Ja, und dann vielleicht was für auch Leute, die das jetzt hören und überlegen, was ändert sich denn bei uns? Vielleicht eine Kleinigkeit. Wir haben jetzt einen neuen Kurs am Mittwoch. Den finde ich irgendwie sehr cool. Es ist einer der, naja, es nennt sich das Szenario-Training. Und das ist mittwochs genau für eine Stunde, wo wir einmal eingebettet in Kung-Fu, das, also es gibt davor Kung-Fu, danach Kung-Fu, es wird immer so empfohlen, dass man das dann mitmacht, aber da geht es so ein bisschen um dieses, wie guckt man auf Selbstverteidigung auf in Szenariosicht, also wir trainieren das quasi dann mit Kontext, also nicht nur ja, diese okay. Labortechnik, wir haben auch gesagt, nachdem wir, oder wenn wir ja auch über chinesische Medizin sprechen, was ja vorrangig auch präventiv, aber auch therapeutisch im Sinne von, wie begleitet man eine Krankheit irgendwie bestmöglich, haben wir uns jetzt auch das Thema Erste Hilfe rausgenommen. Da haben wir jetzt so viele Weiterbildungen gerade gemacht, dass wir das auch in Form von Szenarien so ein bisschen trainieren, aber eben von jung bis alt, ne?
Ja, ja, schön.
Und letzte Woche hatten wir dann unseren ersten Kurs davon, dass Gesa dann plötzlich ohnmächtig geworden und wie geht man mit Leuten um, die dann
Okay, spannend. Achso, dass ihr das den Schülern gar nicht vorher sagt.
So, das ist passiert so ein Ding, ne? Wir geben Info, aber dann passiert immer irgendwie was. Signalisiere nach außen, dass das natürlich nur gespielt ist, also mit Rettungsweste und Schild und so. Aber dann muss man dann eben dann so lange das Szenario durchspielen, bis es dann abgebrochen wird. Genau,
richtig. Ja, okay.
Und so arbeiten wir uns da Stück für Stück daran und das macht irgendwie auch Spaß. Das ist es ist eben eine Akut-Trainingssituation.
Ja, das ist auch ein bisschen realistischer dann, ne? Weil man ja dann doch in der Rolle bleiben muss und so. Das ist auch gibt ja so ein bisschen Realismus-Aspekt, ja.
Ja, und das wollen wir jetzt mal testen. Also da haben wir irgendwie schon seit Jahren Lust und jetzt zum Jubiläum haben wir uns gesagt, komm, wir probieren das jetzt mal, machen das ganze Jahr über wieder draußen und die drei Themen in dem Kurs sind eben Survival, Selbstverteidigung und Erste Hilfe.
Cool, ja, sehr spannend.
Ja,
da musst du mal öfter mal berichten von so ein bisschen, was da so...
Ja. Ja, mache ich, genau. Wir freuen uns jetzt auf den zweiten Durchgang. Da haben wir uns schon so ein kleines, naja, was Nettes überlegt, das verrate ich aber noch nicht.
Ja, okay.
Nächstes Mal kann ich dann erzählen.
Ja, okay.
Ja, aber du hattest auch ein spannendes Wochenende.
Ja, deswegen waren wir leider nicht bei dem 15-jährigen Jubiläum, weil wir da schon seit längerem eingebucht waren für so ein Seminar dort in Österreich. Und ja, das war auch sehr spannend, wie gesagt. Und das leitet vielleicht auch gut über zu unserem heutigen Thema, weil da, es ging ja im Grunde, ging es da um also Prozessaspekte im beruflichen Kontext mehr. Und da war dann oft die Frage, wenn so Problemlösungen waren, was ist denn jetzt richtig, das oder das? Soll ich das so machen oder so machen? Ne? Und das kam aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Ne? Und da war immer wieder der Punkt, dass dann von natürlich rauskam, naja, ist weder absolut so noch absolut so, sondern man muss gucken, wie man ein richtiges Maß findet für die Lösung. Und dadurch entstand aber dann praktisch eine ganz praktische Frage, nämlich, wie bestimmt man denn jetzt das Maß? Ne, es war ziemlich natürlich einleuchtend, dass die Leute gesagt haben, ja, okay, nicht schwarz-weiß, ist es nicht immer einfach ja, nein und falsch und richtig, sondern ja, ist eine Maßfrage. Aber wie bestimmt man das Maß? Und das war dann tatsächlich das Thema von unserem Seminar auch zum Teil, also auch zu recht großen Teilen auch. Und unsere konditionale Herangehensweise, die wir ja hier machen insgesamt, also sei es jetzt in der chinesischen Medizin oder im Kung Fu, ne, das ist ja, konditional heißt ja in dem Sinne, dass man aus verschiedenen Bedingungen, wenn man eine Lösung sucht oder einen bestimmten Ablauf ermitteln will oder eine bestimmte Handlung bestimmen will, dann ergibt sie sich halt nicht aus sich selbst heraus, logischerweise, sondern auch nicht nur aus zwei Punkten, sondern aus verschiedensten Bedingungsaspekten. Und diese verschiedenen Bedingungen ergeben dann das Maß. Das heißt, das ist eigentlich ja unser Hauptthema und das haben wir da sehr stark diskutiert. Und deswegen haben wir gedacht, ne, Felix, heute, dass wir mal dieses Thema nochmal aufgreifen, weil es ja eigentlich auch nicht nur in dem Kontext immer eine Rolle spielt, sondern wir haben das durchzieht ja ganz viel. Wir brauchen ja nur mal das Thema neben Ernährung, ne, da gibt es ja genau dasselbe Problem. Ne? Dann lernt man ja auch, das haben wir schon mal besprochen vor vielen Monaten mal, aber ne, das haben wir ja immer, dass dann Leute dann, man liest was und das und das ist gesund, also weiß ich, keine Ahnung, isst Tomaten, weil machen das und das. Und dann kommt natürlich die Frage nach dem Maß. Ne? Wie viel sollst du denn jetzt essen? Ne? Und dadurch haben wir diesen Konditionalfilter, ne? Dass wir dann bei dem Ernährungsbeispiel, das können wir mal als Beispiel einfach mal kurz nehmen, dann sagen wir natürlich, naja, das Maß ergibt sich, das wäre vielleicht die Formel, durch die korrekte Annahme von einem selbst. Also muss ich selbst gut kennen, seine Position gut kennen. Das ist wieder dieses Ding, was wir immer sagen, muss wissen, ob man Igel oder Adler oder Giraffe ist so, ne? Also man muss seine Selbstannahme hinkriegen. Das ist der eine Beziehungspunkt. Und dann muss man wichtige, relevante Bedingungen erkennen. Und die Wechselwirkung zwischen den relevanten Bedingungen und dem Selbstpunkt, dadurch ergibt sich das Maß. Und bei dem Ernährungsbeispiel könnte man dann ja sagen, naja, ich bin hier geboren, ich bin sozusagen angepasst an diese Region hier. Und dann esse ich halt Tomaten, ja, gehört, sind gesund. Dann könnte ich sagen, sind die auch, gibt es die denn hier auch? Sind die Teil meiner Bedingungen? Ja, sind sie. Wann sind sie das? Ah ja, eher im Sommer. Okay, dann habe ich das Maß. Zum Beispiel schon mal ein Maß, nämlich ich esse die eher im Sommer und dann im Winter eher nicht. Das ist schon mal ein Maß. Ja. Das hilft schon mal, dann muss ich mich jetzt nicht stressen. Im Januar, Februar, März, April habe ich heute schon meine Tomaten gegessen. Also das, so könnte man ein einfaches Maßbeispiel generieren.
Ich würde es noch mal ein bisschen, also warum das richtige Maß, glaube ich, wichtig ist. Also du hast es ja eigentlich schon gesagt, ich würde es einfach nochmal sagen. Also wie finde ich das richtige Maß beim Training? Im Training selbst, im Training zu Hause. Dann, weil du sagst, selbst relevante Bedingungen sind ja nicht fix, sondern verändern sich. Sowas wie Jahreszeit verändert sich vielleicht langsamer, aber das Wetter verändert sich, dann die Tagesform, dann mein Terminkalender, Wochenende, Woche, Urlaub, krank, nicht krank. Also es ändert sich ja irgendwie so viel. Und das dann eben eigentlich auf allen Bereichen. Also das richtige Maß ist ja quasi keine exotische Thematik, sondern etwas, was ja tagtäglich dran ist. Mhm. Ist das richtige Maß immer das gleiche Maß? Also soll ich jeden Morgen die gleiche Menge an Haferbrei essen oder an Stullen? Soll ich jede Woche die gleiche Anzahl von Liegestützen machen? Also überall kommt das ja. Und wir sagen ja selbst, eine gewisse Stabilität ist wichtig. Das heißt, eine gewisse Wiederkehrung. Aber gleichzeitig nicht starr und fest. Das heißt, eigentlich ist die Frage, die wir gerade ja beleuchten, eine Frage, die eigentlich die Frage ist.
Ja, ja, also eine der Fragen, ne? Genau. Ja,
absolut, genau,
ja.
Also so gehe ich, also das richtige Maß an in der Form von einer Beziehung, in Erziehung, in, keine Ahnung, bleibe ich in der Wohnung, bleibe ich nicht in der Wohnung, gehe ich raus, gehe ich nicht raus. Also dieses richtige Maß greift halt in alles irgendwie mit rein. So, und wenn ich jetzt jemanden habe, der irgendwie total Bock hat, irgendwie seinen ersten Muscle abzuschaffen oder irgendwie seine Knie wieder hinzukriegen oder mehr Liegestütze zu schaffen, so, was ist das richtige Maß am Training zu Hause? Was ist das richtige, also wo er doch so stark will? Ne? Also, und trotz Wollen, das heißt ja nicht, mehr ist dann besser.
Ja. Naja, da sind wir eigentlich ganz genau an dem Schwierigkeitspunkt. Wir erzählen ja immer, dass wir sagen ja immer dieses Dreierlei zwischen, dass wir sagen, es geht immer um Philosophie, Absicht, Methode. Ne? Dieses Dreierlei erklären wir immer. Und Und wir haben ja im Grunde so eine Situation, dass wir unsere Alltagsphilosophie nicht zwangsläufig so bewusst halten immer. Ne? Wir werden so reingeboren, die ist einfach da. Und das macht natürlich so eine Problematik, dass wir dadurch nicht die Absicht und damit auch wieder solche Sachen wie Maß nicht so leicht bestimmen können manchmal. Im Grunde haben wir so zwei Philosophien, die existieren. Ne? Zum einen haben wir so eine kybernetische Philosophie, die so entstanden ist aus unserer wissenschaftlich-technischen Entwicklung, aus unserer modernen heraus. Ne? Haben wir schon ja öfter mal so in einigen Sachen erklärt, sowas. Also wir haben einerseits eine sehr kybernetische Denkweise, eine sehr kausal-analytische Denkweise, sehr objektiv Denkweise. Und das gleichzeitig haben wir aber auch, wo das nicht so ist, wo wir dann doch mehr in Beziehung denken irgendwie. Aber weil diese analytische Objektivdenkweise sehr stark vertreten ist, die impliziert ja sozusagen definitorische Größen, was an Richtigkeit da ist. Aber in dieser Beziehungsdenkweise, da ist uns klarer, dass es eine Maßhaftigkeit ist. Aber unser Alltag wird eben sehr stark auch durchdrungen von diesen objektiv-kybernetischen Denkweisen. Und weil wir da sehr stark gewohnt sind, dass es ein richtig und falsch gibt, ne? Und dadurch ist dann Maß manchmal schwierig. Und ich glaube, diese beiden Herzen schlagen in uns, sage ich mal, heutzutage. Ne? Einerseits diese kybernetische Denkweise und dann diese Beziehungsdenkweise. Und wir wollen ja im Grunde so eine Komplementarität erzeugen und dass wir die schwächer werdende, sage ich mal, geschichtlich, ne, schwächer werdende Beziehungsdenkweise ein bisschen wieder fördern. Aber ich glaube, da ist so ein Problem, ne? Dass wir dadurch oft gewohnt sind, ey, es gibt ja eine klare Ansage, was das richtige Maß ist im Sinne von, das ist es. Und dass die Relativität dessen dann, das selber zu bestimmen, schwerfällt. Und deswegen suchen wir natürlich nach, wie viel sollte ich davon essen oder wie viel muss davon drin sein oder wie du gerade sagst, wie viel Training ist gut, wie viele Minuten sollte ich trainieren. Das scheint dann immer so, da gibt's halt was durch Studien oder irgendwie rausgefunden ist, was so definitorisch richtig ist. Und das jetzt so ein bisschen aufzubrechen, wie man das dann doch natürlich als Richtlinie oder als Idee nehmen kann, aber dann das eigene Maß rausfindet in eigener Verantwortung, das könnten wir vielleicht ein bisschen diskutieren heute.
Ja. Ja, genau. Du sagst es, also die Messwerte, die wir wieder bekommen oder das Feedback, das sind ja alles Zahlen, ne? Wir bekommen Zahlen. Diese Zahlen geben irgendwie eine Art von, ja, nicht nur, ja, ein Quant. Ist auch logisch, es ist einfacher erstmal, ne? Wenn wir gucken, okay, wie oft schlägt mein Herz so, und wenn wir, aber wenn wir Pulsdiagnose machen, gucken wir eben, ja, klar, können wir zählen, logisch, aber wir gucken auch eher nach, wie ist der Puls.
Qualität.
Genau. Und das machen wir gucken ja auch nicht nach Kalorien oder nach irgendwelchen, also wir gucken eigentlich relativ selten auf diese Nährwerttabelle auf der Rückseite von diesen ganzen Produkten, die wir irgendwie kaufen können oder so. Das ist interessant, aber das interessiert uns nicht vordergründig. Sondern das ist natürlich aber auch schwer zu greifen. Das ist schwer, einer großen Masse irgendwie mitzugeben an Eigenverantwortung. Du musst auf dich achten. Die Antwort steht nicht auf der Rückseite von der Verpackung, sondern die Antwort steckt quasi in dir und deinem bewussten Erleben von Bedürfnissen irgendwie.
Aber da sind wir wieder bei diesem, du hast das Wort Eigenverantwortung schon wieder gesagt, ne? Das ist natürlich komplex, ne? Und zum einen, wenn ich natürlich immer Nahrung kaufe, die ich gar nicht einschätzen kann, da muss ich mich darauf verlassen, was da draufsteht. Ne? Wenn ich aber selber meine Möhre aus meinem Garten hole, dann kann ich die wieder durch eigene Beziehungserfahrung anders einschätzen, als wenn ich die irgendwie industriell kaufe oder so. Also es ist schon, ich muss ja auch, um Maß einschätzen können, muss ich natürlich mich einschätzen können. Aber das, mit was ich mich in Beziehung setze, muss ich natürlich auch irgendwie einschätzen können. Dazu brauche ich da eine grundsätzliche Beziehung dazu. Und weil wir ja viele Sachen konstruieren und herstellen, wo diese Beziehung so ein bisschen weg ist, ist es automatisch auch wieder schwer einzuschätzen. Also brauche ich wieder eine messbare Aussage dazu. Und da muss man das wieder übersetzen. Da müsste man die messbare analytische Aussage dann wieder nochmal übersetzen in eine Beziehungsaussage. Aber man muss es ja auch nicht mit allem machen, aber auf jeden Fall erstmal mit einem bestimmten Teil. Und dazu muss ich vielleicht erstmal die Technik nochmal verstehen. Ne? Und deswegen sagen wir es vielleicht nochmal. Also Maß, also das richtige Maß, entsteht also, indem man die Ist-Situation, die Ich-Situation, egal welche das ist, ne? Aber ich muss eine gute Selbstannahme haben und die muss ich in Beziehung setzen können zu relevanten Bedingungen. Und dass dieses Verhältnis von Bedingungen und Ich-Situationen erzeugt das Maß. Aber in welcher Hinsicht ist ja noch die Frage, ne? Und da müssten wir vielleicht noch klären und sagen, wenn also das Maß, wenn es also etwas an zu viel wird, aus unserer Sicht, kommt es im Grunde zu welchen Problemen? Also was ist eigentlich das Problem bei Übermaß? Mhm. Und weil wir immer davon sagen, wir reden ja immer von, dass Gesundheit und eigentlich alle Abläufe, alle Realitäten, sagen wir, sind ja eigentlich Prozesse. Ne? Wir sagen ja, es sind alles Prozesse. Und wenn also Prozesse ablaufen können und Dinge sich wandeln können, dann sind wir eher gesund und glücklich. Und unser Grundwort für was nicht Schönes ist eigentlich, wenn Dinge stagnieren irgendwie. Mhm. Ja, ne, wenn ich jetzt kybernetisch denke, dann ist das ein bisschen anders. Aber weil wir sagen, alles, was sich manifestiert, ist ja Ausdruck eines Prozesses. Und damit sind also am Ende aus unserer Sicht alles sind Prozesse. Alles ist nicht absolut, alles ist relativ, alles wandelt sich. Und deswegen ist Wandlung, Transformation, sag ich mal, das Natürliche so. Und Stagnation wäre dann irgendwie im disharmonischen Sinne dann, was wir nicht wollen. Und wenn ich also maßlos werde im Sinne von zu viel, also zum Beispiel ich esse jetzt zu viel, mhm. ich esse einfach ganz viel, dann kriege ich eine Verdauungsstagnation. Dann habe ich zu viel gegessen, das ist jedem klar. Dann sagt jeder, oh, ich habe zu viel gegessen. Das kennt jeder, das Gefühl. Wenn ich aber zu wenig esse, habe Hunger, dann wäre ich müde, habe ich auch eine Stagnation. Also ich habe die Stagnation auf der Seite von Untermaß und ich habe die Stagnation im Übermaß. Also ist, wenn ich aber sage, hey Felix, lass uns mal was essen, wir essen was und dann fühlen wir uns beide hinterher wohl und können dann reden oder spazieren gehen oder irgendwas machen oder trainieren oder einen Film gucken, wo wir also nicht stagniert sind hinterher, dann war das Maß okay. Also mit anderen Worten, das Maß entsteht zwischen uns und den Bedingungen, aber gemessen an einer Prozessqualität, die dann dabei ermöglicht werden sollte, mhm. würde ich so sagen.
Ja, dann, ja, und das können wir eigentlich relativ gut kontrollieren, weil gerade so beim Essen und beim Bewegen oder so sollten wir, ist ja logisch, dass wir mal ein bisschen mehr machen, also genau den Punkt zu treffen, das richtige, perfekte, in Anführungsstrichen, ne, Maß, das treffen wir ja seltenst, aber mhm. wir kriegen das hin dadurch, dass wir uns sehr beobachten können mhm. und schauen, okay, ich lerne ja sowohl durch meine Umgebung, wie macht die das? Also Eltern, Familie, Freunde und so weiter, Lehrer, Trainer, dann aber auch durch eigene Erfahrung. Und das finde ich eigentlich irgendwie ganz spannend, dass das irgendwie auch so eine Art lebenslanges Lernen ist, weil mhm. die Ich-Situation ändert sich ja permanent. Irgendwie dann habe mhm. ich irgendwann gerafft und habe genau drauf, yes, ich weiß genau, wie viel Klimmzüge ich schaffen kann und dann werde ich älter, weißt du? Dann mhm. wird es plötzlich kalt, dann passiert dies und jenes und dann gilt es, das wieder neu herzustellen. Was ich gerne noch irgendwie nochmal betonen möchte, du hast es vorhin betont, aber es vielleicht, ich würde es einfach nochmal gerne sagen, ja, du hast ja gesagt, dieses Philosophie, dieses Absicht und Methode, ne, das kann man ja noch, das sind jetzt drei Worte und die kann man ja aber auch noch länger machen. Aus der Methode mhm. entwickeln sich dann ja auch Techniken mhm. und nach der Absicht kommt ja dann eigentlich noch vielleicht die Ich-Situation und da habe ich so eine kleine, guck mal, ich habe hier so einen kleinen Zettel und da habe ich mir vorhin was aufgeschrieben und das wäre mein Vorschlag nachher für diese Formel. Wenn wir hier versuchen, so eine Art Formel zu haben, du hast es ja eigentlich gerade schon gesagt, da würde ich einmal noch dahin, aber ich würde eben bei dem ersten Punkt nochmal anfangen. Weil das richtige Maß in dem Moment zu finden, ist ja die eine Kunst. Mhm. Das Essen. Ne? Wenn du sagst, okay, wir wollen jetzt beide essen gehen und dann essen wir was dann und wir beide fühlen uns danach okay genug für das, was wir danach noch machen können und wollen, dann ist es ja okay. Aber die Frage ist, ob das auf lange Sicht das richtige Maß ist. Also das richtige mhm. Maß auf kurzfristig, mittelfristig oder langfristig bezogen, mhm. ist ja nochmal anders komplex. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, für diese, wenn wir diese komplexe, richtige Wandlungsrichtung, Ausrichtung finden wollen, kommen wir an dieser Philosophie nicht vorbei. Nee. Das heißt, das richtige Maß zu finden, wofür? Da kommen mhm. wir dann quasi Richtung Absicht. Aber die ja, Absicht genau. ergibt sich aus, was glaube ich denn, wie die Welt funktioniert? Mein persönliches mhm. Weltbild. Mhm. So, ne? Also das, manchmal wäre es vielleicht so, dass, stell dir vor, wir essen einfach zu viel. So, das würden wir aber nicht mitbekommen. Aber meine mhm. Weltansicht ist, ich möchte gerne essen, aber ich sehe auch, also aus Survival-Sicht beispielsweise gehört das auch mal dazu, Zeiten des Fastens zu haben. Das ist auch mhm. sehr gesund. Angenommen, das wäre irgendein Teil meiner Grundhaltung, dann wäre es auch okay, mal nicht zu essen.
Genau, also deswegen, das ist ja der Punkt. Das, was wir, du hast vorhin so schön gesagt, wir können das ja fühlen, ne? Aber mhm. das, was wir fühlen, ob wir das als gut oder nicht gut empfinden, egal, ob es jetzt sich anstrengt oder nicht anstrengt, das ist ja nicht der Punkt. Es ist ja nicht alles gut, was nicht anstrengend ist und alles schlecht, was anstrengend ist. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Mhm. Sondern es ist eine Frage, wie man das dann wieder einordnet. Und da ist wieder die Philosophie das Entscheidende. Und wenn ich im Grunde bestimmte Anstrengungen wenn die zu meiner Philosophie passen, die ich, was ich praktisch immer als Weltvorstellung haben will, dann ist eben diese Anstrengung gutartig und nicht negativ. Deswegen ist das, was du sagst, so wichtig, dass man das in diese Ebenen einteilen kann, ne?
Weil sonst kommen ja so die, also wir bekommen ja von allen Seiten, auch durch uns, aber auch durch die Millionen anderen Podcasts, diese, weiß ich nicht, gibt überall Anregungen und Impulse, was man machen kann, wie man essen sollte und so. Ne? Dann kommt das ja. Dann findest du da vielleicht, okay, ich muss, ach, so ist die Einschlafroutine. Ah, das müsste ich machen, wenn ich mit meinem Partner rede und so weiter. Aber wenn da dieser, wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt, dieser Flickenteppich entsteht, dann entsteht auch dort wieder Reibung und das hat Potenzial für auch ein Problem.
Mehrere Probleme. Na, deswegen ist dieses Dreierlei ja so wichtig, oder ob man das auch breiter oder schmaler macht. Aber deswegen ist ja das Mindeste, was ich machen muss, wenn jemand sagt zum Beispiel, ich will jetzt, was ist das richtige Maß für meine Liegestütze oder so? Wie viele Liegestütze soll ich machen? Dann muss man sich fragen, warum machst du die Liegestütze und warum willst du die machen? Also was ist deine Absicht dahinter? Das ist das Mindeste. Wenn dann jemand zum Beispiel sagt, ich möchte in einem Jahr die Weltmeisterschaft in Liegestütze gewinnen, dann entsteht natürlich ein anderes Maß, als wenn ich sage, ich möchte eigentlich mit den Liegestützen so ein bisschen meine Grundstabilität, Kraft so ein bisschen erhalten. Ein ganz anderer Bedingungsrahmen. Deswegen haben wir ja gesagt, das wären ja Bedingungen. Ne? Das wäre ja das Ich-Ding in Beziehung gesetzt zu den Bedingungen. Eine Bedingung wäre dann ja, dass ich sage, ich will dahin oder so. Also Bedingungen sind ja nicht nur Situationen, die jetzt sind, sondern es können ja auch Ziele sein und Vorstellungen und sonst was. Aber dann könnte man ja trotzdem noch weitergehen. Also automatisch könnte ich ja sogar noch irgendwann klären und sagen, warum willst du denn diesen Weltmeisterschaft gewinnen? Was ist denn da los? Und dann könnte es sogar sein, dass jemand damit sogar diese philosophische Ebene aufbricht und dann entweder sagt, ja, das will ich machen und dann ist das Maß wirklich dann so, wie es ist. Oder er kriegt sogar in diesem Aufbrechen der Philosophie mit und merkt, ich habe dieses Ziel da zu gewinnen zu wollen, völlig anders eingeordnet. Jetzt merke ich gerade, das ist gar nicht so wichtig, weil man könnte ja fragen, warum willst du denn da Weltmeister werden? Ne, und wenn dann, es kann nämlich sein, dass jemand eine bestimmte, ne, da gehen wir wieder einen Schritt runter von Absicht, eine bestimmte Methode, Liegestütze machen, Absicht, Weltmeisterschaft, Liegestütze gewinnen, in meiner Philosophie eine bestimmte gelernte Methode ist für ein bestimmtes Wohlfühlgefühl oder für ein bestimmtes,
erfüllt fühlen, endlich
erfüllt
genug sein.
Genau.
Anerkennung.
Genau, es muss aber gar nicht sein, dass diese Methode dazu führt. Es kann sein, dass ich nur diese Art von Methoden bisher gelernt habe und gar keine anderen kenne. Ja, dadurch kann auch Süchte entstehen. Es kann ja entstehen dadurch, dass ich dann für einen kurzen Moment dieses erfüllte Gefühl habe, dann muss ich die nächste Weltmeisterschaft gewinnen oder die noch höhere, damit ich wieder ein ähnliches Gefühl von Befriedigung habe. Also ich wollte damit sagen, es bleibt ein ständiger Erkenntnisprozess und deswegen sind diese drei Ebenen so wichtig, Methode, Absicht, Philosophie, damit man möglichst lernt aus den Prozessen, die man macht, ob sie wirklich meiner Wirklichkeit von Bedürfnissen entsprechen oder ob ich nur Methoden gewählt habe, die kompensatorisch sozusagen das ausgleichen. Ne?
Ich kann ja mal sagen, was ich noch mit einfach in diese Dreigliedrigkeit irgendwie noch mit reingepackt habe. Und zwar habe ich einfach noch, also einfach damit man das betont, weil für uns ist das vielleicht klar und wir sagen das auch die ganze Zeit. Aber Philosophie, Absicht und Methode. Und dann, je nachdem, wie sehr man reinzoomt oder nicht, da wissen wir ja, es gehört noch die aktuelle Situation mit dazu, mein aktueller Zustand. Also bin ich gerade müde oder bin ich gerade total freudig oder bin ich verletzt? Das heißt, wenn ich die, also ich kann mir vorstellen, für jemanden, der sagt, okay, gib mir mal was Einfaches, um erstmal anzufangen. Dann könnte man ja sagen, wir kommen an dieser Absicht, also wofür machst du das oder warum machst du das nicht vorbei? Ja, das ist auch das, was wir in unseren Kursen eigentlich immer fragen, warum machst du Kung Fu? Wir wollen quasi eine Motivation, eine Hintergründigkeit, also quasi eine Einbettung des Trainings in eine Richtung erhören. Also wir brauchen diese Absicht. Wenn man das noch genau verstehen möchte, müsste man noch Richtung Philosophie gehen.
Genau.
Aber Absicht ist quasi das Minimum. Es gibt die Richtung vor. Dann brauche ich aber auf jeden Fall noch den aktuellen Zustand. Das ist quasi so das Nächste. Und dann kann ich auch erst die passende Methode dann vielleicht auch wählen. Und das würde ich einfach da noch so mit einfügen. Das ist eigentlich auch schon fast alles, dass wenn ich die Absicht habe, ich möchte gerne stärker werden, ich möchte gerne mein ja, mehr Liegestütz machen, weil ich eben stärker werden möchte. Ich wähle die Methode Liegestütz. Und dann gucke ich aber, wie geht es mir jetzt gerade? So, und wenn ich dann eben merke, boah, ich habe jetzt die Nacht ganz schlecht geschlafen und habe gerade Schnupfen oder so, keine Ahnung, fühle mich einfach schlapp, dann ändert sich halt ein Stück weit die Methode, aber nicht die Absicht. Und das ist irgendwie das Coole, finde ich, wenn die Absicht für mich klar ist. Und ich würde jedem empfehlen, das aufzuschreiben. Weil dann ist das quasi wie so der Nordstern, der einfach immer da ist. Aber ja, wie weit ich da jetzt hingehe, in welchem Maße, welche Methode, welche Technik, welches Maß halt, das ergibt sich dann, wenn ich den aktuellen Zustand noch mit reinnehme. Weil ich würde sagen, darf ich noch ganz kurz, ich bin gerade so, weißt du, so drin. Wenn ich nämlich nur die Absicht habe, also nur die Absicht, vielleicht sogar auf Basis meiner Philosophie, dann könnte man ja sagen, das ist ein Ideal. Und dieser Idealismus scheitert ja ganz oft an der Realität. Und die Realität ist ja quasi der aktuelle Zustand. Das heißt, Absicht ohne aktuellen Zustand, das sagen wir eigentlich die ganze Zeit, das ist auch irgendwie nicht richtig oder nicht das richtige Maß, weil da was fehlt. Und es wäre dann quasi falscher Idealismus. Und daran werde ich zerbrechen und das nicht weitermachen irgendwann. Ja, und das, der Umkehrpunkt wäre dann ja, wenn ich immer nur auf den aktuellen Zustand gucke und die Absicht weglasse oder nicht kenne oder mir nicht aufgeschrieben habe oder sowas, dann wird es ja beliebig.
Oder? Ja, genau. Na klar, ja, was du, finde ich, also aus meiner Sicht ist das, was du jetzt beschrieben hast, für mich sind diese drei Sachen, Philosophie, Absicht, Methode, sind sozusagen wie so verschiedene Ebenen der, sagen wir mal, Betrachtung einer Situation, also so Ebenen. Und diese Sache, die du jetzt reingebracht hast, das gehört für mich zu den Bedingungen. Ja? Und dass ich dann sage, sowas, wie du sagst, wie fühle ich mich gerade heute, oder was für ein Wetter ist auch gerade, oder bin ich satt oder hungrig, oder bin ich gerade verletzt oder nicht, oder also das sind alles Bedingungen. Also alle Ebenen, Philosophie, Absicht und Methode, werden veränderlich und sind relativ natürlich, das, wie du schon sagst, ne, das sagen wir ja immer, aber durch Bedingungen. Und da haben wir dann wieder dieses Maß, was dann entsteht, dass ich zum Beispiel sage, meine Absicht ist das und das, Methode wäre Liegestütze. Wenn ich dann aber die Bedingungen gerade habe, ich habe mir gerade irgendwie Schulter gezerrt oder so, dann ist das eine Bedingung und dann kann ich keine Liegestütze machen. Dann wäre es unsinnig zu sagen, ich bleibe jetzt, wie du sagst, ne? Du hast vorhin das Wort gesagt, wie hast du gesagt, dann wäre ich jetzt zu fixiert an der Sache. Ne? Dann muss ich das relativieren. Also ich würde das als Bedingung einteilen, ne? Die auf diesen Ebenen dann agieren. Und da sind wir nämlich wieder bei Mars plötzlich, weil indem ich diese Bedingung erkenne, also wie geht es mir heute, bin ich hungrig oder nicht und alles, welches Wetter haben wir und so weiter, indem ich dann diese Methode mit in Beziehung zu den Bedingungen setze oder auch die Absicht auf einer anderen Ebene in Beziehung zu den Bedingungen setze und auch die Philosophie wieder in Beziehung zu Bedingungen setze, dadurch kann sich das wandeln. Das sind ja keine Dogmen, die wir erzählen. Das sind für mich Ebenen, die betrachtet werden müssen. Und was dann dabei rauskommt, entsteht wieder durch die Beziehung zu den Bedingungen. Und das macht es wieder transformativ, lebendig und abgedatet. Also so würde ich gucken.
Und, ja, perfekt. Und dann kommt ja eigentlich nur die Erfahrung noch dazu. Das heißt, ich beobachte mich ja, wie das dann funktioniert hat. Also das, was ich dann getan habe, also ich habe die Absicht, möchte gesünder und stärker werden, dann aktuelle Situation lässt alles zu. Okay, dann kann ich jetzt also erstmal meine Liegestütz machen. Und dann müsste ich das sehr beobachten, beobachten, das, was ich getan habe, und dann gucken, ob mich das dann quasi in die richtige Richtung gebracht hat. Wir sagen doch immer, dass wir so aus der bequemen Zone auch raus wollen, und dann den angenehmen Bereich ausschöpfen wollen.
Ja.
Das heißt, wenn mich das Tun dann quasi aus dieser bequemen Zone rausholt, weil sonst kann ich alles mit aktueller Situation wegrelativieren. Ich muss wirklich heute mal entspannen und ich hatte so eine stressige Woche und so. Ne? Das heißt, also Kontroll wäre, wenn ich das richtige Maß finde für ein proaktives Verändern, dann muss ich also auch ein Stück weit raus aus der bequemen Zone. Das heißt, ich kann ja nicht sagen, nur weil ich heute müde bin, mache ich gar nichts. Mal ist es okay, aber nicht dauerhaft halt. Und so denke ich mir das so. Ich habe ja für mich so die Regel, ich möchte jeden Morgen, bevor ich aus dem Haus gehe, eine Übung für mich machen. So, ne, so quasi 1%-Methode und so irgendwie so. So, das heißt, dann gucke ich halt, wofür mache ich diese Übung? Ich möchte gut in den Tag starten können, habe dann eben so meine kleinen Ziele und Übungen so und gucke dann aber, wie geht's mir. Und dann ist es mal mehr eine Meditation, mal mehr eine Atemtechnik, mal mache ich nur einen Liegestütz, mal mache ich irgendwas anderes. Und das folgt aber dieser Absicht und diesem aktuellen Zustand. Mhm. Und das bringt mich aber aus dieser, also es bringt mich rein in das Proaktive und lässt mich nicht in diesem, ach, wenn ich es nicht mache, merkt es ja eh keiner. Merkt er es. Mhm. Also ich komme aus dieser bequemen Sache raus. Und das ist für mich auch so ein kleiner Hinweis, ob ich es richtig mache, wenn ich nicht zu stark in der bequemen Zone drin bleibe.
Mhm. Na, und das Schöne ist, was du ja sagst, du hast jetzt eigentlich im Grunde wieder diese Ebenen betont. Ne? Also wenn du zum Beispiel angenommen, du hast jetzt eine bestimmte Absicht und hast dann eine Methode und sagst, die Methode ist, ich mache jeden Morgen das und das. Mhm. Und dann hast du einen Morgen und merkst heute, nee, heute geht das aber nicht. Dann ist aber die Absicht, die ja eine andere Ebene ist, stabiler als Ebene, stabilere Ebene, als die methodische Ebene. Und dadurch kannst du deine Methode anpassen und sagen, nee, heute mache ich das nicht. Aber weil die Absicht stabiler ist, wirst du nicht, wie du gerade sagst, dann wird es nämlich nicht beliebig, sondern du wirst dann sagen, das macht jetzt Sinn. Und der interessante Punkt ist ja, heute dann nicht diese Liegestütze zu machen, aus dem und dem Grund, bedient sogar deine Absicht. Wenn du in dem Moment im Grunde die trotzdem machen würdest, wie so ein kanalstur Mensch, dann würdest du eigentlich deiner Absicht schaden. Das heißt, indem wir die Methode in Beziehung zur Absicht setzen, ist auch wieder eine Methode, ist auch wieder eine Beziehungsebene, wie sich Maß erzeugt. Und damit ist dieses, das heute nicht machen, gar nicht wegfallen von deiner Absicht, sondern das unterstützt eigentlich deine Absicht. Weil dadurch kannst du nämlich in der Gesamtentwicklung, schaffst du es dann nämlich. Wenn du es aber stur machen würdest, würdest du eher dir schaden und du würdest das eher gar nicht mehr machen können. Das passiert ja manchmal Leuten, die das zu doll machen, weil sie eben die wirkliche Absicht nicht, ne? Ich habe das zum Beispiel manchmal, wenn ich erkläre, warum es sinnvoll ist, eine Pause zu machen. Ne? Und dann sagt er, viele sagen dann im Moment, nee, ich kann keine Pause machen, weil ich habe so viel zu tun. Und dann, wenn ich dann sage, naja, du willst aber eigentlich ja, guck mal, eine Ebene höher, was du eigentlich willst. Ja? Und wenn du erkennst, was du eigentlich willst, dann ist die Pause dem sogar zuträglich und nicht abträglich. Wenn man das erkennt, ist die Pause kein methodischer Bruch, mit dem ich arbeite viel, sondern arbeitest deiner Gesamtabsicht, was du eigentlich willst, zu. Und deswegen ist es wichtig, dass man diese Sache Methode, Absicht, Philosophie als Ebenen versteht, die eine unterschiedliche Stabilität haben. Ne? Also das finde ich ganz wichtig und dadurch ergibt sich das. Und dann hast du noch gesagt, dass mit der Erfahrung und die Erfahrung ist ja auch immer sozusagen, gibt es ja stabile Erfahrung, instabile Erfahrung natürlich. Ne? Wenn ich eine neue Erfahrung habe, ist ja instabiler, als wenn ich eine alte habe. Aber eine Erfahrung muss aber Stabilitäten bedienen. Ne? Also indem ich sozusagen bestimmte Erfahrungen mache, merke ich dann durch die Erfahrung, welche Erfahrungen, welche Prozesse, welche Erkenntnisse werden dadurch stabiler etabliert oder stabiler sozusagen vermieden. Und dadurch bedient immer, sagen wir ja immer, Erfahrung bedient immer einem Konzept und ein Konzept gibt der Erfahrung dann wieder einen Rahmen. Ist in Wirklichkeit aber auch nur wieder Stabilität, Instabilität. Unterschiedliche Stabilitätsprozesse. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend, ne? Also dieses Indirekte, ne? Dass man, wenn man nicht so klarkommt, was man machen will, dass man immer wieder fragt, was willst du eigentlich machen? Und oftmals ist dann das, was man für das Gegenteil hält, für die Absicht, unterstützt die Absicht eigentlich, wenn ich es richtig einordne.
Ja, also das heißt, dieser blinde Aktionismus, um voranzukommen, ist dann manchmal sogar schädlich. Aber ich habe ein Problem und ich muss sofort was dagegen machen. Also es braucht manchmal so diesen, also aus unserem letzten Kurs haben wir so, ich weiß nicht, kennst du die Methode 10 for 10? Also wenn ich muss mir mal so 10 Sekunden Zeit nehmen, um die nächsten 10 Minuten zu planen. Ich muss mir 10 Minuten nehmen, um die nächsten 10 Stunden zu planen. Ich brauche so eine Art professionelle Distanz und Ruhe und Klarheit halt, um dann quasi so diesen Rahmen richtig zu stecken, den ich da gerade machen möchte. Ja. Und da fällt ja genau das rein, dass ich mir eigentlich klar werde, wofür mache ich das Ganze? Und da sind wir eigentlich bei dem, was wir, das finde ich so spannend, das habe ich seit ich Kind bin ja quasi und du dann ja auch irgendwie gemacht, immer wieder mit dieser Frage, ja Moment, finde mal einen Moment der Ruhe, wo du dich fragst, warum? So, ne, das hast du mich auch auf meiner persönlichen Reise, hast du mich ja das auch oft genug gefragt, nicht nur im Rahmen der Stufen, sondern wenn ich jetzt irgendwie nach China gegangen bin oder jetzt noch nach Indien gegangen bin oder nach Thailand, um da irgendwie noch so eine Weiterbildung zu machen. Und das hat mich dann natürlich manchmal in meinem kleinen Kindmodus so genervt, weil lass mich doch machen, das macht doch total Sinn. So, Aber so ein bisschen aus erwachsenerer Sicht hat das dann total Sinn gemacht, dass ich dann dort nicht in so eine Art Sucht reinkomme oder in irgendeine Art Abhängigkeit, wo ich denke, ach, ich bin erst dann genug oder ich weiß dann genug, wenn ich das und das habe. Und so ein bisschen meine wirkliche Lebensrealität so ein bisschen ausblende und mir selbst was erschaffe, was vielleicht gar nicht so wirklich da ist.
Deswegen ist es wieder wichtig mit dieser, was wir mal so Sozialhygiene nennen, ne? Dass wir uns sowas im gegenseitig fragen, ne? Dass wir uns so gegenseitig ehrlich auf Augenhöhe unterhalten, damit wir nicht irgendwie in so kleinen, wie du sagst, so Suchtkausalitäten abspasten, ne? Dass wir uns das wirklich gegenseitig mit uns, das ist wichtig, dass wir das haben als Gruppe, als Gemeinschaft, ne? Dafür ist das eben so, dieser Austausch generell, ne? Dass wir, was wir auch, wir machen ja auch diesen Kung-Fu-Austausch, ne? Der ist ja nächste Woche zum Beispiel, ne? Wo wir uns dann hinsetzen. Und ja, nicht nur, da machen wir nicht nur Techniken plötzlich lernen, sondern da reden wir auch über das Warum und so.
Ja.
Deswegen ist das so wichtig. Ich habe vielleicht nochmal diesen Gedanken, der kommt mir die ganze Zeit immer zwischendurch, wo wir so reden. Wir haben ja so, ich habe doch am Anfang gesagt, es gibt so zwei Dinge, die wir so haben. Einmal diese kybernetische Sicht und einmal diese Beziehungssicht. Und ich hatte mal einen Klienten, der rief mich an und sagte, ja, also ich frage ja dann immer, wenn die so Gesundheitsberatung machen, was ist denn ihr Anliegen, ne? Wie kann man ihnen helfen und so. Und dann sagte der, nee, ich habe kein Gesundheitsproblem, ich bin gesund. Ich wollte eigentlich nur fragen, welche Kräuter kann ich nehmen, um noch mehr Gesundheit zu haben. Habe ich schon mal erzählt, ne?
Ja, ja.
Genau, aber das ist genau so ein Ding. Der hatte eben gedacht, dass mehr Gesundheit ist bessere Gesundheit. Und ich habe praktisch dann versucht, ihm zu erklären, dass eben nicht mehr Gesundheit besser ist, sondern dass im Grunde, dass es eben das richtige Maß wichtig ist. Und dasselbe finde ich immer wieder bei im Kung-Fu-Unterricht, was finde ich so eine tolle Übungsplattform dafür ist, dass ich da denken könnte, mehr Kraft ist immer besser. Also einfach mehr Kraft haben. Aber indem ich mehr Kraft habe und mehr Kraft trainieren würde, würde ich auch bestimmte Probleme dann so lösen. Also ich erzeuge teilweise, indem ich eine bestimmte Methode sehr hochfahre, erzeuge ich manchmal auch nicht nur eine bestimmte Art, wie ich die löse, das wäre ja noch harmlos, ich erzeuge sogar das Problem teilweise. Und deswegen ist eben dieses maßhaft richtig, also das heißt nicht einfach mehr Kraft ist immer besser, sondern die richtige Kraft für die Situation. Ich glaube, jeder kennt das Beispiel, so wenn man so Superman bla bla bla, ne? Aber stell dir mal vor, du hättest jetzt die urste Megakraft und würdest jetzt ein Glas nehmen und würdest es dadurch zerbrechen, dann könntest du so was Feines wie ein feines Glas in die Hand nehmen, würde gar nicht mehr gehen, weil du durch so viel Kraft das kaputt machen würdest. Also zu viel Kraft ist auch wieder maßlos und würde dann auch wieder Beziehungen zerstören, genauso wie zu wenig Kraft. Also es ist immer die Frage des Maßes. Und ich glaube, die komplizierteste Sache, die wir haben heutzutage, ist wahrscheinlich das Maß von Geld.
Und Zeit.
Und Zeit, ja. Ne? Also, weil man ja immer denkt, mehr Geld ist besser. Ne? Ist ja auch so ein Gedanke. Ne? Und da habe ich mir neulich nochmal, wo ich in Wien war, war ich mit Maria in einem Buchladen. Und da stand dieses Buch von diesem Douglas Rushkoff, Survival of the Richest. Und das habe ich einfach nochmal gekauft, weil ich hatte das schon, aber ich habe es einfach gekauft und habe es nochmal in die Schule jetzt gestellt, in unsere Schulbibliothek. Wir haben eine schöne Schulbibliothek. Und dass Leute das sich da ausleihen können. Und da wurde ja so ein Problem beschrieben, dass Leute, die ganz, 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 ganz viel Geld haben, das gilt nicht für alle, die ganz viel Geld haben, aber es ist eine Gefahr, dass die Beziehungsfähigkeit dann immer schlechter wird und nicht besser wird. Und da habe ich überlegt nochmal, wie kommt es denn dazu und warum kriegen das einige hin? Also was ist das Problem mit dem Maß? Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt irgendwie schaffe, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht fällt mir das zu oder ich, keine Ahnung, ich erbe das, keine Ahnung, ich habe ganz viel Geld. Ich glaube, dass es gesund bleibt, also dass es maßhaft bleibt, haut dann hin, wenn ich dieses Geld, was ich habe, was ja eigentlich Geld ist ja ein Versprechen an der zukünftigen Leistung, ne, eigentlich. Dann, wenn ich das wieder in Beziehung setzen kann, dann stagniert es wieder nicht. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt ganz viel Geld gehabt und jetzt kümmere ich mich zum Beispiel damit um die Region, dass da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Schulen entstehen oder ich forste irgendwas auf oder also ich bringe das irgendwie zurück in eine echte Beziehung, also in eine echte Beziehung. Und deswegen kam ich auf dieses Buch mit dem Dr. Schroskopf. Der Interviewer hat ja festgestellt, dass da Leute sind, die die Beziehung immer mehr rückgefahren. Also dass die jetzt praktisch das Geld nur noch gucken, wie können sie das aufheben, irgendwie in die Zukunft wollen, irgendwie zum Mars oder keine Ahnung. Weil die Beziehung zu der Realität, zu den realen Menschen verloren haben. Mhm. Und ich glaube, es bleibt halt ein Beziehungsding, egal ob wir jetzt von Geld reden oder von Zeit reden oder von Liegestütze machen reden. Die Frage ist immer, wie authentisch setze ich das, was ich gerade habe oder mache, in authentische Beziehungen? Ich glaube, das ist der Schlüssel, glaube ich.
Ich glaube auch. Also ich finde, eins der bekanntesten Beispiele, ja, das hatten wir auch schon ein paar Mal, aber selbst auf die Gefahren, dass wir uns wiederholen, ist der größere Schuh der bessere oder der kleinere Schuh? Ist mehr Körpertemperatur besser oder weniger? Also, ne, mehr so. Das haben wir auch letztes Mal und vorletztes Mal, glaube ich, dieses Wofür mehr. Aber ich bleibe mal kurz bei dem Schuh. Das kann ja jeder verstehen. Na klar, ich brauche den Schuh, der am besten passt. Ne, von der Größe her. Und wir würden sagen, okay, wenn man an diesem Punkt schon ist, dann könnte die nächste Frage sein, wofür brauchst du einen Schuh?
Das ist die Beziehung wieder.
Das ist die Beziehung, genau. Das heißt, das bringt schon die nächste Achse mit rein, das bringt die nächste Richtung mit rein und die richtige Kontrollfrage für das Maß.
Ja.
Also möchte ich wandern, möchte ich laufen, möchte ich eigentlich mehr meine Füße trainieren? So, dann ist die Frage, wenn ich meine Füße trainieren möchte, weil ich habe da mal gehört, ne, ich muss jede Funktion, die ich nicht kultiviere, die degeneriert. So, und da, dann brauche ich vielleicht gar keinen Schuh. Also für den Moment, wo ich, dann brauche ich auch keinen Schuh. Aber das finde ich halt nur raus, wenn ich die Absicht hinbekomme, wofür brauche ich den Schuh und wenn ich einen Schuh brauche, weil dann kriege ich vielleicht auch die richtige Größe leichter hin. Und dann finde ich aber auch diesen Genugpunkt.
Ja, das Schuhbeispiel ist eigentlich so cool, weil es zeigt beide Beziehungsrichtungen. Was wir vorhin gesagt haben, wir haben ja immer die Ich-Position und die relevanten Bedingungen. Und dazwischen liegt ja die Beziehung und die ist ja in zwei Richtungen. Ne? Und dein Schuhbeispiel ist schön, weil du hast einmal gesagt, dass der Schuh muss das richtige Größe haben für mich. Das ist die Beziehung zu mir, zu meiner Ich-Position. Wenn ich ignoriere, wie meine Schuhgröße ist und dann quetsche ich mich in so einen zu kleinen und zu großen Schuh, habe ich Beziehung zu mir und zu Schuh nicht hingehauen. Und das andere, was du gesagt hast, was ich da mit dem Schuh machen will, also warum ich den anziehe, das ist die Beziehung dann vom Schuh und mir in die Außenbedingungen. Genau. Und das Schuhbeispiel zeigt beide Richtungen sehr schön. Ne? Und das kann man dann mit allen Beispielen könnte man das durchspielen, ne? Dass ich immer diese beiden Richtungen erkennen muss für die Beziehungsqualität. Und dann entsteht eben diese Nicht-Stagnation, die wir vorhin gesagt haben. Wir nennen das auch mal Fluss, also oder Transformation oder Wandlung. Und dann ist das Maß schon okay. Ne?
Ich würde sogar einfach mal diese Möglichkeit gerade nehmen. Also wann geht man denn schon mal ohne Schuhe so rum, um das mal rauszufinden, brauche ich überhaupt immer einen Schuh oder so. Und sag mal, wo man das gut machen kann. Und das ist, also ich würde, das ist quasi keine Werbung, es ist quasi nur eine Idee für Leute, die überlegen, okay, was möchte ich meinen Kindern vielleicht mal Gutes tun? Und ich mache das ja selbst mit meiner Tochter, dass wir im Sommer immer für 2 Wochen sind wir auf dem Campingplatz und also da machen wir unser Trainingslager. Ne? Und da empfehlen wir denen einfach dann auch, okay, geht gerne barfuß. Also ne, sofern das da irgendwie Sinn macht und na klar, eigentlich alle machen das, das ist auch dann in Ordnung. Aber wenn wir unser Trainingslager machen, machen wir immer die erste und zweite Woche in den Sommerferien. Also jetzt Ende Juli geht's bei uns los.
Ist doch jetzt dieses Jahr wieder, ne?
Ja, genau.
Genau.
Da machen wir genau das. Wir schlafen draußen, ne? Wir kriegen nochmal raus, okay, was brauche ich wirklich zum Schlafen? Wie schön ist es vielleicht einfach mit weniger Reizen, also künstlichen Reizen umzugehen? Und dazu gehört eben auch so ein bisschen die Schuhe. Und das, was ich da beobachten kann, ist, dass nach so 1-2 Tagen dann plötzlich Leute anfangen, die Schuhe auszuziehen. Und das finde ich gerade schön für Kinder, dass sie das so erleben. Nicht alles daran ist cool, die laufen teilweise 5 Tage am Stück mit dem gleichen T-Shirt rum, muss vielleicht nicht sein, ne? Aber so ein bisschen diesen Bezug zu, okay, was ist gerade wirklich da und was brauche ich dafür wirklich? Und da, naja, machen wir eben unser Trainingslager, Kung-Fu, Erlebnispädagogik, teilweise kommt Breakdance mit dazu, je nachdem, welche Woche man wählt, Geländespiele, Nachtaktion. Und da, ja, weiß ich nicht, ist, finde ich, so dieses draußen sein und wir machen das in Form von solchen Trainingslagern, ist es für die Leute sehr leicht, mal das Maß zu finden für so eine neue Situation. So lange draußen sein.
Schön.
Also wer möchte, ne, für die Kinder oder für die, also für Kinder und Jugendliche ist das, kann ja nochmal in die Shownotes bzw. auf die Website gucken bei uns.
Ja, genau. Ja, ich glaube, wir haben das ja eigentlich jetzt erstmal ganz grob umrissen, oder? Also wir können ja mal so ein bisschen zusammenfassen.
Ja.
Also wir haben zum einen jetzt gesagt, die Fragestellung war ja, wie kriegt man raus, wenn man eigentlich schon weiß, meistens ist es nicht immer so schwarz-weiß. Ja, so, es gibt auch Situationen, da ist es manchmal, da ist das Maß halt schwarz-weiß. Es gibt, ist ja auch ein Maß, ne? Aber oft ist halt, ist es ja nicht vorher programmiert, dass es immer entweder oder ist, sondern es ist in vielen Maßen, ist es ein Verhältnis. Was eben aber auch sehr stark so oder so sein kann, natürlich, aber es muss halt, ist halt relativ und es ist halt eine Transformation. Und diese Fähigkeit, wie kriege ich dieses Maß raus, das ist die Frage. Wie kriege ich raus, was das richtige Maß ist, ne, in einer Situation? Und da haben wir ja gesagt, wir haben eben diese zwei Philosophien, die wir so haben, durch diese analytische Denkweise, diese Objektivdenkweise, haben wir ganz großen Teil unserer Kultur, wo Dinge einfach definiert sind und wo dann, wo man denkt, das ist das, so muss es sein und fertig. Und deswegen ist es zu üben, dann doch wieder Beziehungsmaß zu erstellen. So, und da haben wir dann gesagt, dass der Trick ist, dass Maß entsteht zwischen der Ausgangsposition oder der Ich-Position, je nachdem, wo man es jetzt beschreiben will, und den relevanten Bedingungen. Mhm. Also muss ich zwei Sachen sozusagen klar identifizieren können. Ne? Die Bedingungen, die relevant sind, und die Ich-Position. Und dazwischen liegt die Beziehung, die das Maß bestimmt. Aber was dann das richtige Maß daran ist, hängt von dem Transformationsgrad ab. Also alles, was Stagnation erzeugt in die eine Richtung oder in die andere Richtung, wäre dann Über- oder Untermaß. Was aber sozusagen die natürlichste Transformationsbewegung zulässt, ist das richtige Maß.
Das sagen wir, ne, wenn wir rausgehen, also zwischen Ich und Nicht-Ich. Wenn ich rausgehe und es ist warm und ich ziehe eine Winterjacke an, war das ein zu viel. Höchstwahrscheinlich. Genau. Außer ich habe eine krasse Absicht. Dann könnte es vielleicht wieder passen, aber auf lange Sicht wäre das dann vielleicht trotzdem wieder nicht so ganz sinnvoll. Wenn ich rausgehe und es ist Winter und ich hab da wieder also guck mal, einige gehen ja mit T-Shirt im Winter raus, dann könnte man von außen sagen, das ist messbar zu wenig. Mhm. Aber Leute, die entsprechend ein Training haben und eine Absicht und das passt im besten Fall auch harmonisch zu deren Weltphilosophie so, dann ist das wiederum okay. Das heißt, es ist total wichtig, dieses Ich und Bedingung plus dann die Absicht, ne? Plus also hoffentlich eine sinnvolle, gesunde Lebensausrichtung.
Deswegen haben wir gesagt, diese drei Ebenen, die man da braucht, diese drei Denkebenen, ne? Methode, Absicht, Philosophie, sind drei unterschiedliche Ebenen der Stabilität hinsichtlich von Ausrichtung, von Werten, von Vorstellungen. Ne? Das ist da gibt es unterschiedliche Stabilitäten. Und indem man diese zueinander in Beziehung setzt, können sich durch die Unterschiedlichkeit ihre Stabilität dann auch bewegen oder transformieren. Das ist der Punkt. Mhm. Und um nochmal auf dieses Jackenbeispiel zu kommen, wo, wenn ich vorhin gesagt habe, der natürliche Fluss, das klingt dann so kryptisch, ne? Aber im Grunde ist es in der Praxis genau das, wie du sagst. Ne? Wenn ich jetzt also rausgehe in die Kälte und ich ziehe mir eine zu dünne Jacke an und friere die ganze Zeit, und das ist dann die Stagnation. Und wenn ich mich aber zu dick anziehe und mir ist zu warm, dann ist das die Stagnation. Das meine ich mit diesen Stagnationen in beide Richtungen. Wenn ich aber rausgehe mit der Jacke und ich fühle mich einfach okay und ich denke gar nicht nach über die Temperatur, dann bin ich angepasst, dann habe ich den natürlichen Fluss. Das ist das, so ist das gemeint. Und das müssen wir jetzt übertragen auf andere Prozesse eben auch, ne?
Ja, und dann auch, es geht einher, wir benutzen immer die gleichen Modelle. Also wenn ich überlege, ich brauche einen neuen Rucksack, das möchte ich jetzt machen, dann könnte ich jetzt fragen, wofür brauche ich diesen Rucksack? Mhm. Und an der Stelle ist dann Ehrlichkeit wichtig, weil ich könnte ja sagen, naja, Andreas, ich brauche halt den Rucksack, weil guck dir den nochmal an.
Ja, genau.
Irgendwie so, ne? Das ist wichtig, weil der kann so viel mehr als mein anderer Rucksack. Und dann habe ich so eine Fake-Absicht, so eine Fake-Ebene irgendwie da drin. Und darauf aufbauen, wenn ich die aber als okay ansehe, dann, alles klar, dann brauche ich ja den Rucksack. Okay, und dann kommt dann die Kausalität, die da eben an sich anschließt.
Ja, deswegen sagen wir ja immer, dieses Ding, das ist ja das andere, was wir immer erklären, dieses Selbstwahrnehmung, also Wahrnehmung trainieren, das ist ja ganz wichtig. Ne? Also wie will ich denn, was wir immer sagen, angenehmen Bereich ausschöpfen und nicht überschreiten, wenn ich mich nicht wahrnehmen kann? Also muss ich auch Wahrnehmung trainieren, wenn ich abgestumpft bin, sagen wir mal, wenn ich jetzt so lange Schmerzen habe durch bestimmte Bewegungen, dass ich sie gar nicht mehr als Schmerzsignal wahrnehmen kann, kann ich auch nicht Maß mehr halten. Also Wahrnehmung ist ein Ding. Deswegen ist ja zum Beispiel, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Abhärtung auch so ein kritisches Ding. Ne? Wenn Abhärtung dazu führt, dass ich mich nicht mehr wahrnehme, habe ich eigentlich ein Problem. Ne? Aber wenn Abhärtung bedeutet, ich stimuliere meine Transformations- und Vital- und Anpassungsvitalität, das ist wieder okay, Abhärtung. Aber Abhärtung im Sinne von Abstumpfen mindert meine Wahrnehmung, wäre nicht so gut. Wenn ich also Wahrnehmung habe, ich fühle mich, ich kann mich fühlen, dann kann ich auch Ehrlichkeit entwickeln. Weil ich nehme mich wahr, dann kann ich auch Ehrlichkeit entwickeln, weil ich das, was ich wahrnehme, auch annehmen kann, auch fühlen kann und dadurch kann ich mich mit dem auseinandersetzen. Und diese Ehrlichkeit, die hast du gerade betont, Felix, ne, wo du sagst, wir müssen ehrlich sein mit uns selbst und mit den Bedingungen, die kann dann diese Wirklichkeit der Selbstannahme fördern. Mhm. Und das ist dann wieder der Ausgangspunkt, dann weiß ich, okay, ja, ich bin eine Giraffe und dann weiß ich das Maß, wie lange mein Rollkragenpullover sein muss oder so. Ne? Also das ist dadurch entsteht die Beziehungsfähigkeit überhaupt.
Ja.
Und wenn ich aber diese Ehrlichkeit durch Wahrnehmung und Annahme nicht habe, dann kann ich gar nicht in Beziehung gehen, authentisch.
Und das gehört dann auch mit zur Ich-Position, ne?
Genau.
Also wenn wir jetzt immer noch mal so, wir können jetzt immer weitermachen, richtig? Mhm. Aber am Ende ist es so leicht, das richtige Maß entsteht durch die Beziehungsrichtigkeit zwischen Ich und Nicht-Ich. Also Ich und meinen relevanten Bedingungen.
Genau.
Und da finden wir das richtige Maß in dem Moment. Und je mehr ich das quasi für mich beobachte und auch langfristig sehe, ergibt sich dann manchmal doch nochmal ein anderes Maß. Also für den Moment, jetzt Situation, finde ich das richtige Maß. T-Shirt an oder Jacke an, Jacke aus. So, aber wenn ich das mittelfristig sehe und auch langfristig sehe, dann muss man sich das überlegen. Also wenn es kalt ist und ich ziehe mir eine Jacke an mit elektrischen Heizkörpern oder so, dann fühlt sich das in dem Moment dann vielleicht angenehm warm an. Aber
ja,
wenn ich dadurch dann degeneriere, was meine eigene Fähigkeit ist, wieder selber für den Ausgleich zu schaffen, dann ist es auf langfristige Sicht wieder vielleicht fraglich, ob das so dran ist.
Ja, das ist schön, dass du das sagst, das Beispiel. Das ist ein cooles Beispiel, weil jetzt könnte man nämlich nur fragen, was willst du eigentlich, ne? Und wenn mir das total egal ist, dann ist das vielleicht, denke ich, das ist okay. Wenn ich aber eigentlich nicht frieren will, um auch dann weiterhin gesund zu sein zu können und bestimmte Sachen machen können, rausgehen kann und was ich irgendwas Schönes machen kann, dann ist diese Kompensation nicht sinnvoll, weil sie mir dann eigentlich das nimmt, wo ich hin will. Also wir haben ja vorhin gesagt, manchmal ist das etwas Nicht-Tun, fördert die stabilere Ebene da, wo ich was ich eigentlich machen will. Also manchmal ist das Weglassen einer Methode, genau, unterstützt das auch. Genauso ist aber manchmal auch, dass ich ein zu scheinbar etwas zu gut hinkriegen durch solche Kompensationen, was scheinbar meine Absicht erfüllt, aber in der stabileren Ebene wieder es eigentlich mich davon wegbringt. Deswegen ist wieder diese Ebenengeschichte so wichtig.
Ja, total. Ich denke auch gerade einfach an KI, so dass es einige Schulen gibt, wo oder auch Unis, wo die Bachelorarbeit mit KI geschrieben werden darf, ne, oder wo Hausarbeiten mit KI geschrieben werden. Und was ist da die Absicht? Möchte man dort quasi gut denkende, forschende Schüler rauskriegen, dann ist das ja auch wieder vielleicht nicht förderlich.
Also was sie gerade da rauskriegen sollen. Ja.
Also das heißt, die Absicht muss wirklich ganz klar auf der Hand sein, muss gut
klar
kommuniziert
sein.
Ja. Am besten schreibt man sich die wirklich auf.
Das ist der Punkt, ja. Und das ist das, ja. Also ganz wichtig, ne? Also vielleicht gehen wir das nochmal mit, so als Mini-Ende-Zusammenfassung. Dieser Zusammenhang zwischen, wenn es um Maß geht, reden wir von der Methode, wie doll mache ich irgendwas. Und vielleicht ist der wichtigste Punkt, den wir heute rüberbringen, ist vielleicht für uns, glaube ich, diesen Zusammenhang herzustellen zwischen Methode und Absicht. Dass man da gucken muss und dass man da eine Ehrlichkeit haben muss.
In den richtigen Bedingungen. Ne? Ich habe vorhin diesen aktuellen Zustand und du hast es einfach als, das sind die notwendigen Bedingungen, um da überhaupt drüber sprechen zu können.
Aber wenn man das mindestens macht, ne, wenn ich mich mindestens frage, was will ich eigentlich davon haben, komme ich automatisch auf eine andere Ebene und die andere Ebene macht dann nämlich diese andere Bedingung auf, die zeigt die dann ja und dadurch kommt eine andere Ehrlichkeit zutage und das relativiert plötzlich die scheinbare Absolutheit der Methode, so vielleicht.
Ja.
Und das schön, naja, und wer da...
Ja. Ich wollte einfach nochmal sagen, also mich motiviert das kannst du eben überall anwenden, das kannst du auch überall üben. Also vielleicht, wenn es gerade auf Beziehungsebene mit einem Partner irgendwie schwierig ist oder gerade leicht, dann kann man das bewusster beobachten und das dann auf Bereiche übernehmen, wo man denkt, boah, da geht das doch gar nicht oder da fällt mir gar nichts zu ein.
Mhm.
Also mal einfach da anfangen, wo es sich eben besonders anbietet, entweder weil es dort Spaß macht oder weil es einfach, wenn ich das nicht mache, dann sterbe ich. So, dann sollte ich da eben anfangen.
Und das ist ja wieder andere Ebene aufmachen, ne? Das ist eigentlich das. Man löst oft eine scheinbare Stagnation, indem man die größere Ebene aufmacht und dann erzeugt dadurch werden andere Bedingungen plötzlich sichtbar und das relativiert wieder die scheinbare Stagnation. Ja, und wer mehr darüber lernen will, sage ich auch immer, ne, wir haben ja, das merkt man ja immer, das ist ja ein philosophischer, große, viele verschiedene Aspekte, die da wichtig sind und Deswegen können wir auch immer unsere DAO Academy Ausbildung empfehlen. Hier die, eigentlich ist es die Grundausbildung, die man da empfehlen kann. Ne? Wir haben ja da diese Ausbildung, die heißt eigentlich Ausbildung klassische chinesische Medizin, aber ihr merkt das ja, glaube ich, wenn wir so erzählen, das geht ja da nicht nur um Medizin, sondern im Grunde unterrichtet man da ja ein Konzept zur Selbstverantwortung und Selbstkompetenz eigentlich. Wir benutzen halt nur die Konzepte der chinesischen Medizin. Aber am Ende geht es um diese Selbstverantwortung, Selbstkompetenz. Da hat man genau dieses Übungsfeld und da werden auch alle diese Methoden ausführlich beigebracht. Also das, ja, das würde ich empfehlen, wer da tiefer rein will.
Ja, vor allen Dingen, dadurch kann man ja so ein bisschen auch die Ruhe haben, weil man dort ja auch durchgeleitet wird. Man hat ja dann dich, man hat die Frage, man hat vielleicht eine Gruppe, die dann das genauso mitmacht. Und dadurch ist dieses Schritt für Schritt Lernen einfach auch nochmal viel schöner. Also ich kann den Weg alleine gehen irgendwie und da selber irgendwie drauf kommen, das macht schon Sinn, aber wir wissen ja, ohne Beziehungen macht das keinen Sinn. Und wenn ich dann schon die Chance habe, eine Beziehung zum Lernen, Beziehung zum Thema, auch Beziehung zu einer Gruppe, die das macht, gut aufzubauen, dann ist das eigentlich schon ziemlich gut, würde ich sagen.
Genau. Ja, das ist ja der Austausch da. Ne? Und das ist eben, wie du schon sagst, alles schön strukturiert, dann von grob nach fein entwickelt man da diese ganzen Konzepte. Ja, schön. Ja, ich würde sagen, hierbei lassen wir es für heute, oder?
Ja, und ja, darf ich noch eine Sache sagen, die mir da total hilft, und zwar in den Austausch zu gehen, so wie wir das beide gerade machen, indem ich es laut ausspreche, mit jemandem drüber gucke und mit jemandem zusammen vielleicht überlege, was ist denn gerade die Absicht? Also das ist erstmal ein Beweis für ein gutes soziales Umfeld, wenn ich diese Ebene habe, egal ob Familie, Freunde, Nachbarn, Kinder, weiß ich nicht. Wenn man darüber so sprechen kann und es hilft mir dann, also auf sozialer Ebene, aber auch auf der Ich-Kompetenzebene, weil ich dann besser herausfinde, okay, sollte ich jetzt endlich mal mit Sport anfangen oder nicht? Sollte ich vielleicht mal ein bisschen weniger Sport machen oder nicht? Sollte ich jetzt dies oder jenes machen? Ich finde, dieses drüber sprechen ist für mich persönlich auch so eine Art Key-Faktor, wo ich dann sagen kann, okay, das hilft mir. Wenn ich mit jemandem drüber spreche, dann komme ich eigentlich ganz allein auf das richtige Maß.
Und es ist macht ganz doll was mit Streitrelativierung. Ne? Also wenn wir uns jetzt streiten würden und würden jetzt auf eine stabilere Absichtsebene gehen, dann würden wir plötzlich vielleicht sogar wieder Gemeinsamkeiten finden und könnten unsere scheinbare antagonistische Position relativiert bekommen. Ne? Und deswegen ist es halt so ein Ding, dass man immer davon ausgeht, dass was der andere macht, unter derselben Absicht ist wie selber. Das ist ja erstmal schon eine Ausgangssache, die komisch ist. Deswegen ist das, wie du sagst, das drüber reden, deckt halt diese Absicht auf und das macht dann auch, dadurch wird man da vielleicht auch wieder, kann man wieder Verständnis fördern und so. Und es bricht halt diese scheinbare, diesen Antagonismus auf. Das ist eigentlich auch ganz wertvoll.
Ja, unter dieser Absicht können sich eben auch viele Leute dann finden und können dann vielleicht unterschiedliche Methoden wählen, aber unter der gleichen Absicht.
Ja, und weil aber die, wenn sie die Absicht, eine gemeinsame Absicht finden, die stabiler ist als die Methode, entsteht daraus auch Bereitschaft, die Methoden aneinander anzupassen, beziehungsweise die Methoden in ihrer Radikalität zu verändern. Das ist ja der, was dann geht. Das ist dann drin.
Ja, ich glaube, das, was wir in den letzten paar Sätzen gesagt haben, das könnte mal noch ein neues Thema sein. So wie man Konflikte einfach gut lösen kann und ziemlich leicht auch, indem man dieses Verständnis von stabil oder instabilere Ebene
aufbricht. Ne?
Genau, richtig.
Das können wir ja mal für nächstes Mal uns vornehmen. Ja, vielleicht.
Merken wir uns mal. Mal gucken. Vielleicht kommen auch Fragen, ne? Wenn ja, Fragen kommen, nehmen wir die auch gerne.
Schön, okay. Ja, vielen Dank an alle Zuhörer und jetzt Zuschauer haben wir ja auch welche schon, weil wir auch jetzt das Video machen wir wieder rein bei YouTube.
Ja.
Und Felix, danke an dich.
Und danke auch.
Bis bald.
Bis zum nächsten Mal.